So, unser nächster Vortragender hat Heimspiel. Philipp Seidel gehört zum Orga-Team schon seit vielen Jahren, glaube ich. Und wartet heute oder bietet uns heute zusätzlich einen Vortrag. Bitte, Philipp.
Dankeschön. Das Wort hast du. Hört man mich? Also, mein Name ist Philipp Seidel. Zu laut? Gut? Okay. Also, mein Name ist Philipp Seidel. Ich halte heute einen Vortrag mit dem Thema Veloop nimmt Webanwendungen unter die Lupe und werde einmal ein bisschen das Thema einführen. Dazu habe ich meinen Vortrag wie folgt gegliedert. Also zuerst werde ich ein paar einleitende Worte sagen. Anschließend erzähle ich etwas über den Aufbau der Software und der Funktion. Dann etwas über die Technik, die dahinter steckt. Dann zeige ich noch im vorletzten Punkt, wie sie verwendet wird. Und dann gebe ich noch einen kleinen Ausblick und eine Zusammenfassung. Kommen wir zur Einleitung. Also Veloop steht erstmal für Webloop. Loop ist französisch und bedeutet so viel wie Lupe. Also wir nehmen eine Webanwendung etwas genauer unter die Lupe. Und es ist ein Framework, mit dem man Webanwendungen, Webserver und Webdienste identifizieren kann. Es ist in Python geschrieben und verwendet einige externe Bibliotheken, um die Funktionalität zu erfüllen. Ist aber dennoch sehr flexibel gestaltet und erweiterbar, dass man es halt auch für Forschung und auch zum Testen neuer Methodiken leichter anpassen kann. Und geeignet ist es eigentlich für Administration, Sicherheitsexperten. Man kann es auch in der Wissenschaft einsetzen. Warum wurde das Ganze entwickelt? Wenn man sich heute die Serverlandschaften mit den Webanwendungen so anguckt, hat man so, dass man verschiedenste Webanwendungen hat, die ganzen CMS. Es kommt jedes Jahr kommen mindestens eine Handvoll neuer CMS-Systeme auf den Markt. Die müssen alle gewartet werden, die haben alle Haufen Erweiterungen. Und wir wissen alle, dass Software nicht hundertprozentig sicher ist. Ich muss also irgendwann mal ein Update einspielen. Und normalerweise ist es so, dass ich mich ja bei der Anwendung dann anmelde und die zeigt mir dann an, ein Update verfügbar. Aber Problem ist halt, dass ich, wenn ich zum Beispiel für Kunden Anwendungen hoste, dass ich daher mich nicht einfach anmelden kann und dass ich auch nicht alle Anwendungen, also ich müsste ja jeden Tag die Anwendung durchgehen, das ist ein riesen Zeitaufwand. Daher ist es das Ziel, diesen Prozess zu vereinheitlichen und die Einbindung dieses Tools, welches ich heute vorstelle, weitere Sicherheitstools einzubinden und die Daten und Regeln für das Erkennen sollen möglichst so offen gestaltet werden, dass sie auch von anderen Tools oder anderen Entwicklern weiterverwendet werden können. Natürlich bin ich da nicht der Erste, der auf diese Idee kommt, Webseiten zu identifizieren. Es gibt zum Beispiel noch WhatWeb. Das ist ein Tool, das ist in Ruby geschrieben, hat zurzeit über 1600 Plugins, mit denen es die einzelnen Webanwendungen erkennen kann. Problem ist dabei jedoch, dass es nur in der HTML- oder XHTML-Struktur der Seite nach Informationen sucht und daraus halt die verschiedenen Sachen ableitet, wie welches CMS ist im Einsatz, welche Version ist im Einsatz, welche JavaScript-Bibliotheken oder welche Webserver laufen. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt das Tool Blind Elephant. Das ist in Python geschrieben, genau wie das Tool, was ich heute vorstelle. Und dieses hat sich darauf spezialisiert, Webanwendungen und Webdienste anhand der Fingerabdrücke der statischen Dateien zu erkennen. Problem ist dabei, das Projekt ist irgendwie etwas stehen geblieben und im Moment werden da nur 20 Anwendungen und Erweiterungen erkannt. Kommen wir nun zum Aufbau und zur Funktion der Software, die ich heute vorstelle. Wie bereits gesagt, ist es in Python entwickelt. Es versucht, so viele wie mögliche native Python-Funktionen zu verwenden. Dadurch ist es halt sehr flexibel, was es angeht, um auf andere Plattformen zu heben. Die Basisfunktionalität ist natürlich mit den Grundfunktionen gegeben, aber natürlich brauchen wir noch ein paar externe Bibliotheken, wenn man jetzt spezielle Funktionen wie zum Beispiel die Anbindung von einer MongoDB haben möchte oder wenn man jetzt JavaScript ausführen möchte, das geht natürlich alles nicht so ohne weiteres in Python. Da bräuchte man, wenn man diese Funktion haben möchte, externe Bibliotheken. Aufteilen tut sich das Ganze in einen Kern, Erweiterungen, Plugins mit Regeln und Tools, die ich jetzt im Weiteren noch etwas genauer vorstellen möchte. Dazu möchte ich zunächst die Aufgaben des Kerns an sich erstmal etwas genauer ausführen. Dieser wird erstmal gestartet und während der Initialisierung lädt er dann erstmal die ganzen Erweiterungen und Plugins und natürlich auch die Konfiguration. Das Besondere bei der Konfiguration ist, dass die zentral gehalten wird und dass auch die verschiedenen Erweiterungen neue Einstellungen sozusagen registrieren können und die dann aus der Konfiguration geladen werden können und natürlich dann auch von der Erweiterung abgefragt werden. Neben dieser Konfigurationsdatei kann man die auch als Kommandozeilenparameter übergeben, was aber in der Praxis im Moment nicht so relevant ist, weil teilweise so viele Parameter da anzugeben wären, dass es einfach besser ist, in die Konfigurationsdatei zu legen. Ein weiterer wichtiger Kernpunkt ist das Session- und Download-Handling. Da ist es so, dass wenn man jetzt auf eine Webseite geht normalerweise, ist ja aber teilweise so, dass die einen Cookie ablegen und dass man dann in dieser Session sich bewegt. Und genau das ist halt, wenn man versucht, die Webseite zu identifizieren, ist es halt auch wichtig, dass man in so einer Session sich bewegt. Oder wenn man halt Login-Daten hat, dass man auch in dieser autorisierten Umgebung sich dann bewegt und da dann einfach die weitere Erkennung durchführt. Weiterhin ist es wichtig, dass man auch die Ressourcen, die mit eingebunden sind, herunterlädt. Also man muss Bilder mit runterladen, CSS-Dateien auswerten und die dann entsprechend runterladen oder halt auch die JavaScript-Dateien mit runterladen. Wie geschieht die Verarbeitung nun vom VLOOP insgesamt? Die ist so gestaltet, dass sie möglichst dynamisch und komplett konfigurierbar ist und wird durch ein paar einfache Befehle gesteuert, wovon es im Moment drei verschiedene Typen gibt. Einmal den Input-Typ, also das wäre zum Beispiel, wenn ich die Webseite mir erstmal hole vom Server, das wäre zum Beispiel ein Input-Typ. Dann hätte ich einen Prozesstyp, das wäre dann so ein Typ, wo dann die Webseite identifiziert wird oder wo dann zum Beispiel das JavaScript ausgeführt wird und neue Daten nachgeladen werden. Und ich hätte so einen Ausgabebefehl, wo dann zum Beispiel das Ergebnis des Erkennens ausgegeben werden kann oder wo halt zum Beispiel auch die Webseite dann einfach komplett so, wie sie mit allen Headern gekommen ist, auf der Festplatte abgespeichert werden kann. Erweitern lässt sich das Ganze dann durch Erweiterungen, die auch in Python umgesetzt werden und die wiederum Befehle registrieren können, wie die eben in den drei Kategorien aufgeführten und die dann zentral zur Verfügung stehen. Und es kann Plugins, Regeln und weitere Einstellungen registrieren. Zu den Plugins und Regeln werde ich dann gleich noch etwas genauer eingehen. Tools ist so, das sind ganz einfache Befehle, die auf die eigentliche Verarbeitung keinen Einfluss haben, sondern die helfen zum Beispiel dabei, einem die Fingerprint-Datenbank aufzubauen, die dann später im eigentlichen Identifikationsprozess verwendet werden. Die Plugins, die ich eben schon erwähnt habe, die sind für die Identifikation der eigentlichen Anwendungen oder auch Bibliotheken zuständig. Sie besitzen zusätzliche Informationen, also die URL zu der Software, die erkannt wird, ein paar Informationen, wobei worum handelt es sich, dass man einfach, wenn man dann das Ergebnis hat, so einen kleinen Text und ein paar Hinweise schon hat, wo man zu der Anwendung mehr Hinweise findet, um da weitere Informationen einfach zu erhalten. Und natürlich besitzen sie die Regeln zur eigentlichen Identifikation. Weiterhin unterscheiden sie sich in die nativen Plugins, die sind dann direkt in Python umgesetzt. Und wir haben natürlich einen vollen Umfang dieser Python-Funktionalität. Jedoch ist es eher in den meisten Fällen nicht so günstig, sondern man kommt einfach besser, wenn man dann die definierten Regeln oder Plugins verwendet, die dann in JSON oder YAML einfach geschrieben sind und somit halt auch plattformunabhängig und programmiersprachenunabhängig einfach auch gelesen werden können von anderen Programmiersprachen, sodass man da einfach nur den Parser schreiben müsste dafür und die dort einfach weiterverwenden kann. Und ich bin natürlich auch wesentlich flexibler, dass ich auch intern, wenn sich API-Änderungen kommen und sich der Parser nicht ändert, dass ich einfach die Regeln auch dort weiterverwenden kann. Zu den Regeln. Es gibt verschiedene Regeln. Wie ich bereits gesagt habe, macht WordWeb, ruft nur die eigentliche Webseite ab und parst nur den HTML-Baum. Bei VLOOP haben wir die Möglichkeit, die Webseite an sich zu untersuchen und die Ressourcen zu untersuchen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über eine Content-Regel normal nach Text zu suchen in dem, also den, man parst nicht den Baum, sondern man verwendet ihn nur als Text und sucht danach Mustern. Jedoch bietet es sich an, doch diesen Baum auszuwerten und mit X-Parse darauf zuzugreifen und dann direkt in dem DOM-Baum vorzugehen. Da kann man einfach besser sagen, an welcher Stelle man ist. Und wenn zum Beispiel mal ein Leerzeichen dazukommt oder wenn ein Seitenumbruch dazukommt, da ist es etwas kompliziert manchmal, wenn man das direkt als Content nach dem Content sucht, sondern da kommt man besser, wenn man direkt im X-Parse sucht, weil man dann den Pfad lang gehen kann. Natürlich ist es noch wichtig, dass man HTTP-Header auswertet, um zum Beispiel den Server-String auszuwerten vom Apache oder Nginx, um da weitere Informationen zu erhalten. Oder natürlich darauf aufbauend auch noch Cookie-Informationen. Viele Anwendungen haben zum Beispiel spezielle Cookies, über die ich die Web-Anwendung schon nur, wenn ich darauf zugreife, identifizieren kann. Es ist ein PHP geschrieben, C-Sharp geschrieben, es ist eine Java-Anwendung. Sowas kriege ich da in vielen Fällen schon raus. Oder noch eine sehr spezielle Regel für die Webseite ist PyV8. Das ist, nutzt den Python-Wrapper für die V8 JavaScript-Engine. Und da wird das komplette JavaScript, das auf der Seite ist, versucht auszuführen. Und anschließend kann geguckt werden, ob spezielle Variablen in diesem Kontext vorhanden sind. Also zum Beispiel, wenn jQuery vorhanden ist, weiß ich, dass die Webseite ein jQuery-Plugin eingebunden hat. Und ich kann darüber auch zugreifen, welche Version aktuell läuft und muss es nicht anhand der URL, der Ressource versuchen herauszufinden. Wenn ich schon dabei bin, über Ressourcen zu sprechen, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Content zu suchen. Warum das auch hier interessant ist, werde ich nachher in einer weiteren Folie zeigen. Und man kann natürlich auch auf die normale URL zugreifen. Also wenn man zum Beispiel eine URL hat, meistens ist es jetzt jQuery wieder als Beispiel, jQuery_1.0.js, und damit weiß ich halt, dass auf dieser Webseite jQuery zum Einsatz kommt in der Version 1.0. Ein paar Befehle, die zur Verarbeitung verwendet werden, sind zum Beispiel fetch, scan und stdout. Das sind so die Basisbefehle, die man überhaupt erstmal benötigt, um die Anwendung in einem kleinen Umfang erstmal zu testen. Fetch holt sozusagen die Webseite ab vom Server und die entsprechenden Dateien dazu. Scan führt die Identifikation durch und stdout gibt dann die Identifikationsinformationen einfach auf der Kommandozeile aus. Weitere Befehle sind dann hier noch PyV8, wie schon gesagt, das führt den JavaScript-Code aus. Und DumpPage, da wird dann die komplette Webseite mit allen Headern auf die Festplatte geschrieben und ich kann dann lokal mit einem entsprechenden Replay-Proxy die Webseite lokal weiter untersuchen und auch meine Anwendung besser debuggen, als wenn ich immer wieder auf die Anwendung zugreifen muss und sich dort eventuell irgendwelche Header ändern, da die Webseite dynamisch ist. Kommen wir nun zur Technik an sich. Es sind im Moment zwei unterschiedliche Techniken implementiert. Zum einen die Mustersuche und die Hash-Identifikation. Fast alle Anwendungen haben so einen Generator-Tag. Ich weiß nicht, ob man schon mal in die Webseiten reingeguckt hat, ob ich den Quelltext angeguckt habe. Da ist immer so ein Meta-Tag mit Generator-Angabe. Da steht dann meistens die entsprechende der Softwarename und die Version meistens drin. Und auch wenn es möglich ist, das auszuschalten, gibt es meistens noch viele andere Möglichkeiten herauszufinden, um welche Software es zumindest handelt. Wie das funktioniert, zeige ich dann auf der nächsten Folie. Und auch wenn diese Techniken nicht funktionieren sollten, ist es auch möglich, über die Hash-Identifikation das herauszufinden. Wenn man sich jetzt so ein CMS zum Beispiel vorstellt, ist es ja so, dass ich meistens das CMS komplett anpasse. Also ich mache das Template raus. Darüber funktioniert es also schon mal nicht, weil so wie es mir angezeigt wird, da ist eigener Content eingepflegt, eigenes CSS, eigene Struktur. Doch meistens ist es so, dass die eingebundenen Grafiken, zum Beispiel Smileys, wenn das von CMS umgesetzt wird, diese Grafiken kommen meistens direkt mit der Anwendung mit und sind natürlich immer die gleichen Grafiken und somit kann ich auch über den Fingerprint dieser Grafik herausfinden, um welche Anwendung es sich handeln kann. Aber es ist auch möglich, über das Admin, also über den Abruf von verschiedenen Dateien aus dem Admin-Bereich. Wenn ich zum Beispiel eine JavaScript-Datei habe oder ein Bild aus dem Admin-Bereich, das ist meistens nicht geschützt, sondern kann einfach abgerufen werden. Und ich meine, wie viele Leute passen bitte den Admin-Bereich an? Also bei mir ist es in den letzten Jahren nicht wirklich vorgekommen, sodass es hier auch gut möglich ist, diese Dateien abzufragen und darüber eine sehr präzise Identifikation schon durchzuführen, worauf ich auch auf der nächsten Folie oder auf der übernächsten Folie im Detail nochmal eingehen werde. Hier hat man zum Beispiel mal die Muster. In der ersten Zeile hat man den Generator-Tag, den ich schon erwähnt hätte. Hier ist es das WordPress-Beispiel 3.5. Also WordPress habe ich hier nur als Beispiel genommen. Es könnte so gut auch jedes andere CMS sein. Weitere sehr oft vertretene Informationen ist so ein Powered-by-Link. Also meistens in den Standard-Templates, die mitkommen, die dann angepasst werden, ist es bei WordPress zum Beispiel so, dass da so ein Powered-by-Link drin ist. Und wenn man den findet, kann man natürlich relativ gut schon sagen, dass es halt sich um WordPress handelt. Aber auch die schon erwähnten Ressourcen-Links, darüber kann man auch gut sagen, um was es sich handelt, weil die auch meistens so benannt werden oder in einer gewissen Weise benannt werden, wie es nur für diese Anwendung ist. So ist es zum Beispiel bei WordPress so, dass ich WP-Content habe und in Plugins bzw. Themes liegen dann die Plugins oder die Templates für mein Äußeres drin. Und da kann ich natürlich auch sagen, wenn ich sowas finde, dass es sich wahrscheinlich um WordPress handeln muss. Und ich habe ja auch so einen Include-Pfad, wo halt die ganzen JavaScript-Dateien drin sind, die halt mit der Anwendung schon mitkommen. Und wie bereits erwähnt, ist es auch interessant, die Informationen der Ressourcen auszuwerten. So ist es zum Beispiel bei WordPress-Templates so, dass in der style.css werden Informationen über das entsprechende Template auch nochmal hinterlegt. Und zwar habe ich mal hier ein paar Informationen noch rausgekürzt. Steht ganz oben drin der Name des Templates zum Beispiel. Dann kommt noch eine Beschreibung und eine URL zum Download und natürlich auch die Version. Und hier ist es auch interessant, manchmal sind in den Templates auch Sicherheitslücken drin, die ausgenutzt werden können, um auf verschiedene andere im Dateisystem liegende Ressourcen zuzugreifen. Und da ist es halt auch interessant, diese Informationen auszuwerten, um hier eventuell Sicherheitshinweise zu geben. Wie schon erwähnt, gibt es auch die Verwendung von Hash-Identifikation. Hier habe ich mir mal eine Datei als Beispiel herausgegriffen. Das ist im Admin-Bereich die Dashboard.js. Und in der Tabelle sieht man vorne die MD5-Summe und hinten mal die Versionsnummer. Also die Fingerprint-Datenbank ist eigentlich nur eine Datenbank mit MD5-Summen. Was jetzt noch im Test ist, ist zum Beispiel, dass SSDeep verwendet wird. Das ist so ein spezieller Algorithmus, mit dem man festlegen kann oder bestimmen kann, wie ähnlich sich Dateien sind. Aber inwieweit das wirklich anwendbar ist, wird dann noch die Zeit zeigen. Also zuverlässig funktioniert auf alle Fälle MD5. Und wie man hier zum Beispiel sieht, es lässt sich sehr gut sagen 2.7, 2.8. Hier ist es 2.8 und 2.9 drin. Und hier ist es aber schon wieder eindeutig, es ist irgendeine 3.0er-Version, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Ich kann also schon relativ gut sagen, nur über den Abruf dieser einen Datei, um welche Version es sich handelt. Wenn ich jetzt die komplette Fingerprint-Datenbank vor mir habe, kann ich natürlich auch vorgehen so, dass ich das dann weiter kanalisiere und dann noch genauer und spezieller auf einzelne Dateien teste. So der Scan ist aber noch nicht umgesetzt und wird in Zukunft dann hoffentlich umgesetzt, sodass man dann darauf auch wirklich prüfen kann. Im Moment ist es halt wirklich nur so, dass es die Hash-Identifikation durchführt auf die Dateien, die auch mit dem normalen Fetch halt heruntergeholt wurden vom Webserver. Wie wird die Software verwendet an sich erstmal? Also benötigt wird Python 3.2 oder eine neuere Version, also Python 3.3. Eventuell noch Python 2.7. Das war auf alle Fälle vor einem halben Jahr noch der Fall, wo es das PyV8-Modul noch nicht für Python 3.0 gab oder für Python 3 insgesamt. Und da wurde noch darauf geachtet, dass man halt das PyV8-Modul unter 2.7 zum Laufen bekommt und auch die Software unter 2.7 zum Laufen bekommt. Aber es geht jetzt immer mehr dahin zu, dass es wirklich nur noch unter der 3 läuft, weil man dort die speziellen Funktionen halt nutzen möchte. Als Basis wird noch benötigt das LXML-Modul für Python. Das hilft einfach dabei, auch den HTML-Baum zu parsen und ist auch in der Lage, Webseiten zu parsen, wo irgendwelche Fehler in den Text drin sind. Also die Text wurden nicht geschlossen oder es sind irgendwelche anderen syntaktischen Fehler drin. Also das berücksichtigt das alles und versucht, den Baum möglichst gut aufzubauen. Man kann ihn dann halt per XPath gut durchgehen. Optional haben wir natürlich dann noch PyV8, was zur Ausführung von dem JavaScript verwendet wird. Dann PyMongo, was halt direkt auf die Mongo-Datenbank zugreifen kann und dort dann die Resultate, die man erhalten hat bei der Identifikation, ablegen kann, aber auch die Hash-Datenbank ablegen kann. Etwas stiefmütterlich ist das Modul zur Hash-Identifikation mit SQL Alchemy im Moment behandelt, weil bei den riesen Datenmengen, die einfach bei den Fingerprints zustande kommen, ist so eine MySQL-Datenbank wesentlich langsamer gewesen als die MongoDB, in die man das einfach reingeschoben hat und kriegt das auch relativ schnell wieder abgefragt. Zur Verwendung an sich, der Aufruf erfolgt einfach mit VLOOP als Kommandozeilenprogramm und dann sieht man hinten 3 Befehle angegeben. Einmal der schon erwähnte Fetch-Befehl, also Befehle sind immer mit dem @ gekennzeichnet. Also ich übergebe die Verarbeitung an den Fetch-Befehl, anschließend an den Scan-Befehl und dann an den STD-Out-Befehl. Also das ist so eine ganz einfache Kette zur Verarbeitung und hinten können dann eine oder mehrere URLs angegeben werden. Im zweiten Beispiel ist es etwas erweitert, und zwar um den PyV8-Befehl und um den DumpPage-Befehl. Die machen einfach noch, also ich hole mir die Webseite, führe den JavaScript-Code aus, führe dann die Identifikation aus, speichere die ganze Datenbank für eine spätere Analyse ab und gebe mir die Informationen, die ich während der Identifikation erhalten habe, aus. Wichtig ist dabei jedoch auf die Reihenfolge der Befehle zu achten. So hat man es zum Beispiel hier unten, habe ich die Reihenfolge mal umgedreht. Erstes wäre wie oben im Beispiel. Und zweiteres wäre aber, ich hole die Webseite, ich führe die Identifikation aus, ich führe den JavaScript-Code aus und ich gebe mir die Informationen, die ich während der Identifikation geholt habe, aus. Jedoch nutzt mir die eigentliche Ausführung des JavaScript-Codes hier an dieser Stelle gar nichts mehr, weil ich ja nicht mehr mit irgendeiner Regel oder irgendeinem Plugin über die Informationen, die ich erhalten habe, drüber geguckt habe und damit auch keine zusätzlichen Informationen erhalte. Warum kann man das trotzdem so machen? Wäre zum Beispiel, ich hole mir die Webseite, führe einen Scan aus, speichere mir die Informationen ab, die ich erhalten habe, führe dann das JavaScript aus, führe wieder eine Identifikation aus und speichere mir nochmal die Informationen ab und kann dann somit vergleichen, was ist dazugekommen, was wurde zum Beispiel per JavaScript nachgeladen. Sowas ist zum Beispiel da denkbar und für sowas ist halt gedacht. Und auch wenn man andere, zum Beispiel wenn man was schreiben würde, was halt ActiveX-Elemente ausführt oder irgendwelche Flash-Anwendungen, da halt einfach zu gucken, was kommen da noch für Dateien ran und da weiter zu forschen, was da noch für Dateien reingekommen sind, um da halt sehr flexibel zu sein und das auch so zu gestalten. Wie sieht so eine Ausgabe dann aus, wenn ich die Befehle ausführe? Hier ist wieder mit den 3 Basisbefehlen gearbeitet. Ich habe hier mal für die bessere Übersicht ein paar Sachen rausgekürzt. Also hier, wo immer die eckigen Klammern mit den 3 Punkten wären. Da stehen immer noch so ein paar Informationen zu der Anwendung selbst und zur URL. Hier wäre es zum Beispiel so, dass PHP gefunden wurde mit der entsprechenden Version. Ich habe natürlich auch ich habe eine WordPress-Anwendung gescannt, also habe ich auch WordPress gefunden. Hier würde es mir sagen, dass es im Generator-Tag die 3.5 gefunden hat. Es hat auch einen Link-Tag gefunden mit WP-Content. Also umso mehr ich halt für solche Regeln da drauf passen, umso sicher kann ich mir auch sein, dass ich halt wirklich diese Anwendung habe und mich da keiner auf eine falsche Pferde bringen will. Und ich habe hier zum Beispiel noch das 2012 Template gefunden, was halt auch darauf hindeutet, dass ich in diese Richtung halt etwas näher nach forschen kann, was da noch so für Informationen möglicherweise sind. Dann habe ich hier noch den Apache Web Server gefunden, der zu einem Ubuntu-System gehört. Was wir noch zusätzlich drin haben, ist, dass man kann ja vom Webserver aus her schon einstellen, dass manche Tags nicht rausgeschrieben oder manche HTTP-Header nicht rausgeschrieben werden. Also zum Beispiel kann man einstellen, dass der X-Powered-By-Header einfach nicht rausgeschrieben wird oder dass der Server-Header nicht rausgeschrieben wird. Jetzt weiß ich ja aber, dass die WordPress-Anwendung nur auf PHP läuft. Also gibt es eine implizite Verweis auf PHP und es würde mir sozusagen während dem Erkennungsvorgang sagen, dass es PHP vorhanden sein muss auf dem Server, weil die Anwendung sonst nicht laufen würde, die ich gefunden habe. Also sowas ist zum Beispiel auch in den zusätzlichen Informationen in den Plugins enthalten. Wie läuft das mit der Hash-Identifikation ab? Hier habe ich, also die Hash-Identifikation wurde hier in der Konfiguration aktiviert. Hier sind wieder die drei Punkte, wo halt der Teil, den ich gerade schon gezeigt habe, dann stehen würde. Und auch hier hätte ich dann WordPress erkannt und hätte dann halt auch hier die statischen Dateien und habe hier zum Beispiel verschiedene Versionen erkannt, die es sein könnten, wo diese Datei zutrifft und habe aber hier in dieser zum Beispiel nur die 3.5er Version erkannt. Und somit kann ich schon relativ sicher sagen, dass es sich um eine 3.5 handeln muss und nicht um so eine RC-Version. Wo geht die Entwicklung noch hin? Also im Moment ist es so, dass die Software noch etwas im Alpha-Stadium ist und dass sie sich gerade etwas in die Richtung Beta entwickelt. Das hat einfach den Grund, dass verschiedene Techniken getestet wurden, um zum Beispiel die Regeln zu repräsentieren. Also der erste Ansatz war einfach eine XML-Datei zu nehmen, die sich dann halt zum Beispiel als sehr ungünstig herausgestellt hat. Deswegen wurde dann später auf JSON gegangen und deswegen gibt es da noch nicht so eine hundertprozentig stabile API, deswegen wurden die Regeln noch nicht veröffentlicht. Die werden aber jetzt in den nächsten Wochen, wenigen Monaten auf alle Fälle auch auf GitHub online gestellt, sodass man da auch sich das selbst angucken kann. Dann ist natürlich wichtig, das Erfassen der Informationen weiter zu automatisieren. Also gut wäre zum Beispiel, wenn eine neue Version des CMS, welche ich untersuchen will, rauskommt, diese Informationen relativ schnell zum Beispiel in die Fingerprint-Datenbank dort schnell landen würden, sodass ich auch zeitnah das überprüfen kann. Dann ist es wichtig, dass der Update-Prozess erleichtert wird. Im Moment ist es halt alles noch über einen Git-Clone gelöst, dass man das sich lokal halt einfach hinklont. Und da ist auch für die spätere richtige Anwendung gedacht, dass es noch einen besseren Update-Prozess gibt. Interessant ist dann natürlich noch die Einbindung in andere Software. Hier ist dann die Einbindung in OpenVAS gedacht, was, ich weiß nicht, ob es einige kennen, ist einfach so ein Sicherheitstool, mit dem ich meine Server scannen kann und sehe, ob eine Fehlkonfiguration vorliegt oder ob veraltete Pakete installiert sind. Und da ist es einfach gedacht, das auch mit da einzubinden, sodass ich diese Funktion an einer Stelle gebündelt habe und halt auch sehe, ob ich veraltete CMS-Software im Einsatz habe und dementsprechend auch da vorgehen kann, Updates zu installieren oder so. Etwas weniger Priorität hat das verteilte Scannen. Also hier wäre die Idee, von verschiedenen Punkten einfach vom Internet auf meine Anwendung gucken zu lassen. Gucken, wird das Richtige ausgeliefert in die entsprechende, Richtung. Aber das ist nur eine Idee. Das hat jetzt noch keine konkreten Formen angenommen. Und natürlich sollen neue Techniken erforscht werden, um halt einfach die Identifikation etwas genauer zu machen. Und ja, weitere Informationen findet man im Moment auf der Webseite. Da gibt es die eigentliche Anwendung schon zum Download. Die wird dann aber später, wenn sie dann in die Beta-Phase geht, auch mit auf GitHub liegen. Das GitHub-Repository ist im Moment noch leer. Da werden aber dann die ganzen Plugins und Regeln in, wie gesagt, schon wenigen Wochen hoffentlich dann da drin liegen. Und hier unten sind dann nochmal die Links zu den weiterführenden Bibliotheken, die man für gewisse Funktionen dann benötigt, aufgeführt. Dann danke ich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und würde jetzt für ein paar Fragen noch zur Verfügung stehen.
Gibt es Fragen? Mensch, komme. Ich eile, ich fliege.
Bei den Tools, in die ihr es einbinden wollt, OpenVRS hattest du explizit genannt, ist an andere Tools auch gedacht, Nmap oder irgendwas in der Art?
Nee, daran ist noch nicht gedacht. Also das OpenVRS war halt jetzt, weil das halt auch direkt Vulnerability Assessment macht, also man kann halt die Schwachstellen da direkt drin managen und nicht nur scannen und ist halt darauf erstmal nur ausgerichtet. Also dass man halt wirklich dann halt sehen kann, wo muss ich ein Sicherheitsupdate einspielen, in die Richtung geht es erstmal nur.
Ja gut, das tun ja viele auch mit Nmap und über die Scripting Engine hätte Nmap ja auch die schöne Möglichkeit, sowas anzubinden. Vielleicht für
ja.
Als Anregung für eine Future Enhancement.
Ja, wenn es dann auf GitHub ist, können ja dann auch mehrere Leute dann da mitentwickeln und da was beitragen. Und ja. Gibt es weitere Fragen noch?
Für wie viele Webanwendungen gibt es im Moment Regeln?
Ich glaube, es sind 10 Webanwendungen und es gibt noch Server, ein paar Sprachen werden schon erkannt. Also es ist halt alles noch ein bisschen in der Laborumgebung und das Problem ist halt, dass im Moment noch an der Struktur, wie halt das im JSON abgebildet wird, einfach gearbeitet wird. Weil das hat sich halt an manchen Stellen etwas geändert, weil sich, was halt manchmal als gut sich erstmal, was man sich halt als vorteilhaft erdenkt, ist halt dann irgendwann am Ende bei der Auswertung halt nicht so günstig. Zum Beispiel wurde jetzt das Format für die Fingerprint-Datenbanken noch etwas geändert, wie die abgespeichert werden. Und so, dass da noch nicht so viel in die Richtung zur Erkennung der einzelnen Anwendungen getrieben wurde, sondern es wurde erstmal darauf geachtet, dass man möglichst ein flexibles und stabiles System erstmal hat. Ja, aber es wird auch an einem Tool gearbeitet zum Beispiel, was jetzt noch nicht mit im Git liegt, weil es halt einfach noch ein bisschen dirty ist, was halt dann auch hilft beim Auffinden von in PHP zum Beispiel, wenn so eine Set-Cookie-Funktion halt dort aufgerufen wird oder im JavaScript gibt es ja auch das Document.cookie, solche Strings einfach raussucht und damit bei der Erstellung der Regeln halt einfach schon hilft und dass es dann halt auch einfach schneller geht. Weitere Fragen? Du hast noch eine Frage.
Du hattest ja gesagt, dass du die Regeln am liebsten deklarativ bekommst, halt als JSON-File. Könntest du da kurz ein bisschen was dazu sagen, wie die Datenstruktur in diesen Regeldateien aussieht?
Das ist halt einfach so ein assoziatives Array oder halt eine Liste von assoziativen Arrays und da ist halt dann einfach, es gibt eine ID für das Plugin, dass man das eindeutig zuordnen kann und dann ist halt einfach wie in so einem Baum halt einfach aufgebildet. Man hat halt so eine Description, also man hat halt eine Information noch, da ist halt noch eine Description drin, dann sind die URLs aufgeführt, wo man weitere Informationen kann und dann gibt es halt noch so einen Unterzweig in dem assoziativen Array Rules, wo dann eine Liste von den ganzen Regeln drin steht.
Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich häufig vorkommt, dass sich Regeln bestimmte Eigenschaften teilen, also dass bestimmte Patterns auf mehrere Regeln anwendbar sind. Ist das irgendwie abgebildet, dass man da eine Art Ableitungsstruktur macht oder dass man so eine Art Includes hat? Ist da was implementiert in die Richtung?
Das ist noch nicht implementiert, ist aber angedacht, weil zum Beispiel ist das jetzt besonders bei der genaueren Analyse von Templates halt zum Beispiel aufgetreten. Ich habe zum Beispiel das Style CSS, was ich halt gezeigt hatte für das WordPress, das wiederholt sich halt in allen Templates und ich habe da halt auch spezielle andere Muster drin, die halt wirklich dann nur auf das eine Template passen. Und für sowas ist es halt auch geplant, das einzuführen, aber es gibt es halt im Moment nicht. Also ich kann halt nur, wenn ich halt sowas habe, was ich in einer Regel zusammenfassen kann, müsste ich halt dann den regulären Ausdruck, den ich dort habe, da könnte ich das halt höchstens. Also wenn ich halt zum Beispiel wp-content und wp-include habe, dass ich da halt einfach die regex so gestalte, dass beides halt dann darauf matcht. Gibt es noch weitere Fragen?
Sieht nicht so aus. nochmal Dankeschön für deinen Vortrag.
Ja, bitteschön. Ich danke für die Aufmerksamkeit.